Schönen guten Tag, das ist die Folge 18 der Ping-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und nachdem wir uns das letzte Mal nach Hamburg begeben haben, um dort mit dem grünen Justizsenator Till Steffen uns zu unterhalten, wandern wir jetzt noch weiter nach Norden, nämlich nach Schleswig-Holstein. Und ich begrüße am anderen Ende Malte Engler. Hallo Malte.
Hallo Nico, schönen guten Abend.
Ja, Malte, für diejenigen, die dich nicht oder nicht so gut kennen, kurze Vorstellung, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Dein Herz schlägt im Datenschutz, unter anderem, alles andere lasse ich weg. Du bist ein paar Jahre lang in der Datenschutzbehörde tätig gewesen und seit geraumer Zeit dann hast du den Beruf gewechselt und bist jetzt Richter am schleswig-holsteinischen Verwaltungsgericht, aber immer noch sehr, sehr aktiv im Datenschutz. Habe ich das richtig gesagt?
Das ist eine treffende Zusammenfassung, ja. Okay,
klasse. Wir wollen uns heute unterhalten über die App, möglicherweise auch die Apps, die es so gibt im Zusammenhang mit Corona und dem Corona-Tracing. Anlass unseres Gesprächs ist ein Gesetzesvorschlag, den du gemeinsam mit mehreren Co-Autoren veröffentlicht hast, als eine, wie du es bezeichnest, gesetzliche Begleitregelung zu einer Corona-Tracing-App. Kannst du vielleicht mal kurz erläutern, was euch bewegt hat, einen solchen Gesetzesvorschlag aufzusetzen?
Wir haben uns eigentlich gefunden, um die ganze Debatte dezentral versus zentral zu begleiten. Und nachdem dann überraschend über Nacht, das war irgendwie von Samstag auf Sonntag, die Bundesregierung umschwenkte, erfreulicherweise auf den meiner Ansicht nach immer noch nicht schönen, aber immerhin grundrechtsschonenderen dezentralen Ansatz, haben wir uns überlegt, wie wir die Debatte ansonsten begleiten wollen, haben dann immer wieder realisiert, wie in der Presse von einzelnen politischen Vertretern so Andeutungen gemacht wurden oder auch sehr klare Forderungen, die Nutzung dieser App durch Vorteile oder so leichte mittelbares Nudging und Motivieren, sag ich mal, in der Bevölkerung dafür zu sorgen, dass diese App auch genutzt wird, was unserer Ansicht nach die Gefahr barg, dass die zum Beispiel die Freiwilligkeit in Frage gestellt ist. Vor allem aber merkte man, dass den Politikerinnen und Politikern immer mehr Nebenzwecke einfielen, zu denen man diese App auch noch nutzen könnte. Und wir uns dann überlegt haben, genau deshalb brauchen wir eigentlich eine gesetzliche Regelung, die erstens das erreicht, was eigentlich mehr versprochen wird, dass tatsächlich Freiwilligkeit herrscht, dass also gesetzlich ausgeschlossen wird, dass irgendwelche mittelbaren Vor- und Nachteile an die Nutzung der App geknüpft werden, aber eben auch Zweckbindung und so weiter in so ein Gesetz reingeschrieben werden, um diese einmalige Situation dieser Corona-Tracing-App wirklich auch zu einer einmaligen Situation zu machen, sodass es sich nicht verstetigt, dass die App auch irgendwann wieder weg ist und dass die ganze Situation sich wieder auflöst und es eben nicht wie sonst irgendwie eine Überwachungsstruktur wird, die sich etabliert und dann langsam zu anderen Zwecken ausgenutzt wird.
Bevor wir über die Tracing-App sprechen, also die Bluetooth-App sprechen, sprechen wir erstmal über... Da gibt es ja noch andere Apps, von denen man da gehört hat. Hast du gehört, was aus dieser Datenspende-App des RKI geworden ist, die über Wearables funktionieren soll?
Also das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass es sie gibt, dass sie freiwillig sein soll, dass sie sich mit diesem Google Health und Apple Fitness-Kram verbindet und dass der CCC erhebliche Probleme festgestellt hat, dass sie aber trotz allem weiterhin in den App-Stores verfügbar ist und wohl auch viele der Kritikpunkte des CCC ausgemerzt worden sind, was aber tatsächlich in bezüglich der App ist, ob sie was nützt. Das habe ich bisher nicht wahrgenommen, also das würde mich auch am meisten interessieren, ehrlich gesagt.
Hast du etwas gehört, was das RKI macht mit diesen Daten?
Genau, das ist meine Frage. Also ich habe bisher keine Reaktion irgendwo gelesen, dass mit den Daten jetzt, ich weiß es nicht, der Impfstoff eine Woche früher fertig wird oder das RKI irgendwelche Hotzones in der Virusverbreitung identifizieren konnte, ist mir bisher unklar, was die mit den Daten machen. Es ist ja auch in der Zweckbestimmung schon sehr, sehr grob gewesen, als sie eingeführt wurde. Das wäre sicherlich spannend, da mal irgendwann herauszufinden, was eigentlich in Gottes Namen überhaupt mit der App bezweckt werden sollte.
Das ist die eine App, die jetzt keine Tracing-App ist, keine Bluetooth-App ist. Und dann gibt es jetzt heute noch wiederum einen Bericht bei Golem über eine Quarantäne-App, die die Gesundheitsämter entlasten soll. Geht es dir da auch wie mir, dass du das heute das erste Mal gehört hast?
Ja, absolut. Aus dem Nichts. Ich habe auch das Gefühl, dass diese diversen App-Anwendungsbereiche irgendwie gerade vom Himmel fallen und irgendeinem Interview von Jens Spahn in der Nebensatz irgendein Szenario genannt wird und auf einmal ist es dann schon wieder die nächste App. Habe ich zum ersten Mal gehört, kann ich mir aktuell noch nichts drunter vorstellen. Klingt für mich nach irgendeiner Überwachungs-App, dass die Leute ihre Quarantäne auch durchhalten, regt sich in mir auch wenig positive Assoziationen mit.
Es heißt in dem Bericht, da wird zitiert, es ist wohl auf eine Anfrage der FDP-Fraktion, oder beziehungsweise des, von Manuel Höferlin von der FDP, da heißt es, es werde eine technische Lösung entwickelt, die eine freiwillige digitale Meldung durch betroffene Bürgerinnen und Bürger an das zuständige Gesundheitsamt erlaubt. Eine freiwillige digitale Meldung durch Personen, die in häuslicher Quarantäne sind. Kannst du dir da irgendwas drunter vorstellen?
Also die Beispiele, die ich da nur im Hinterkopf habe, sind die Beispiele aus anderen Ländern, in denen mit den Apps dann kontrolliert wurde, ob die Quarantäne auch eingehalten wird. Und das sind dann solche Sachen wie alle 10 Minuten mal einen Screenshot vom Sofa machen oder sowas. Ist mir, ansonsten wüsste ich nicht, was genau ich da ans Gesundheitsamt melden soll.
Zumal wenn das freiwillig ist, das passt irgendwie nicht so ganz zu dem offensichtlichen Überwachungszweck. Dann kommen wir zu der Bluetooth-App. Da haben wir ja schon mal eine Folge aufgenommen mit Henning Tillmann, der sich da auch, was die technische Seite angeht, gut eingearbeitet hat und das jetzt nur für alle, die zuhören und die Henning Tillmann Folge nicht kennen, da erklärt er mal, wie das Ganze und auch dann im Zusammenspiel mit Google und Apple denn eigentlich so funktioniert. Du schreibst, Malte, in einem Beitrag, den du jetzt für Netzpolitik gemacht hast, wo du den Gesetzesvorschlag vorstellst, schreibst du so schön, und jetzt sind wir schon im Juristischen, nämlich in der Verhältnismäßigkeit, erster Punkt Geeignetheit. Der Entwurf wolle keine Aussage über die technische Geeignetheit von Bluetooth-basierten Contact-Tracing treffen. Warum betonst du das so?
Weil wir keine Virologen sind und weil wir keine Techniker sind. Also jedenfalls nicht derart, dass wir als alleinstehendes Team beurteilen können, ob diese Bluetooth-Messung überhaupt geeignet ist, um realistischerweise ein Risiko einer Infizierung beim Vorbeigehen durch Glasscheiben durch und welche Szenarien man da hat, überhaupt abschließend beurteilen zu wollen.
Kurz zur Technik, da soll ja etwas veröffentlicht sein. Hast du da irgendwas drüber gehört? Seit gestern wohl bei GitHub, wenn ich das richtig verfolgt habe.
Genau. So wie ich sehe, haben Telekom und SAP ihren, noch nicht den Source Code, aber immer die Dokumentation, was im Grunde beschreibt, wie das High Level funktioniert, veröffentlicht. Der Source Code soll folgen.
Das ist dann das, was über diese Grundstruktur von Google und Apple wohl gelegt wird. Ist mir auch noch nichts zu Ohren gekommen, dass irgendjemand mal von der technischen Seite da eine Einschätzung gemacht hat, was davon zu halten ist, was da veröffentlicht worden ist. Also das ist erstmal die Geeignetheit. Wir sind ja beide keine Techniker und können es schon von daher nicht beurteilen, aber kennen beide die Fragen, die da gestellt worden sind und die Herausforderungen, die es dort geben sein soll. Dann schreibst du weiter so schön bei Netzpolitik, der Entwurf wolle auch keine Aussage über die Erforderlichkeit treffen. Das ist dann wohl in der Tat eher eine Frage an die Mediziner, ob das eigentlich überhaupt notwendig ist hier zur Eindämmung der Pandemie. Das habt ihr hier erst einmal ausgeklammert und quasi unterstellt, dass das der Fall ist, weil sonst bräuchten wir wohl auch das Gesetz nicht, oder?
So ist es, ganz genau. Wenn die Technik nicht funktioniert und selbst wenn sie funktioniert, ist aber für die Bewältigung der Pandemie keinerlei Mehrwert ist, dann brauchen wir die App nicht und dann müssen wir auch kein Gesetz schreiben, das die App regelt.
Jetzt würden natürlich manche einwenden, aber wenn das alles freiwillig ist, wo ist denn dann das Problem?
Naja, dann würde ich sagen, dass ich das bestreite, dass die App so wie jedenfalls ohne jede Begleitgesetzgebung freiwillig ist.
Vielleicht, ich weiß ja genau, was du damit meinst, aber vielleicht führst du das nochmal ein bisschen aus.
Also die bisher ist halt viel die Rede davon, dass, das muss man, glaube ich, klar trennen, die App auf jeden Fall freiwillig sein soll. Viele sagen aber auch sogar technisch-juristisch, dass man die Nutzung der App, also die mit der App-Nutzung ausgelöste Datenverarbeitung, auf eine datenschutzrechtliche Einwilligung stützen will, die in der Datenschutzgrundverordnung auch geregelt ist. Und dem würde ich klar widersprechen. Ich halte die Einwilligung nicht für eine taugliche Rechtsgrundlage gegenüber dem staatlichen Betrieb einer Corona-Tracing-App. Das hat diverse Gründe. Es gibt da formale Gründe. Man kann auf die Erwägungsgründe, also die Auslegungsmaterialien, die der Datenschutzgrundverordnung so beigefügt worden sind vom Gesetzgeber, reinschauen. Da gibt es einen Erwägungsgrund 43, der sich sehr zurückhaltend gegenüber der Einwilligung bezüglich der Datenverarbeitung durch den Staat äußert. Also wenn Behörden Daten verarbeiten, dann geht die Grundverordnung davon aus, dass das mit der Freiwilligkeit wohl nicht so einfach ist, weil es einfach ein klassisches Über-Unterordnungsverhältnis ist, Staat-Bürger. Das ist eher eine Drucksituation und keine Freiwilligkeit. Und ich glaube auch, dass rein tatsächlich, solange die App immer, und das sieht man auch nach wie vor, in diesen Kontext gerückt wird von Lockdown wird entweder wieder angezogen oder nicht schnell genug gelockert oder er wird in einigen Bereichen nicht gelockert oder man darf nicht fliegen oder nicht ins Restaurant. Und diese leichte Drohkulisse im Hintergrund, die bleibt immer aufrechterhalten und sorgt meiner Ansicht nach schon dafür, dass wir eigentlich rein faktisch nicht davon reden können, dass sich irgendein Bürgerin oder Bürger in Deutschland sich die App freiwillig installiert, sondern sie installieren sie sich höchstens, ohne dass man ihnen Gewalt antut oder dass man sie mit Verwaltungszwang zwingen würde. Ja, das stimmt, aber die Definition von Freiwilligkeit ist ja nun nicht, dass mich keiner zwingt mit der Pistole an die Schläfe, sondern dass ich das tatsächlich unter Abwägung aller Optionen freiwillig mache. Und aktuell ist die Corona-Tracing-App maximal ein notwendiges Übel zur Bewältigung einer Pandemie, aber nichts, was wir in Anführungsstrichen Nicht-Pandemie-Zeiten uns ja freiwillig auf unser Smartphone installieren würden.
Da reden wir also dann wohl bei Lichte betrachtet von zwei verschiedenen Kontexten des Begriffs der Freiwilligkeit. Einmal die Freiwilligkeit, genau. Die Freiwilligkeit im Sinne des Datenschutzrechts, also die freiwillige Einwilligung, die Einwilligung ohne Zwang, wo ihr dann sagt und wo du dann sagst, ich sag's mal mit meinen Worten, jedenfalls in der augenblicklichen Gesamtsituation sind dort Druckelemente nicht zu vermeiden, sodass man eigentlich, dass das eigentlich eine Fiktion wäre, jetzt hier auf der Basis einer freiwilligen Einwilligung zu operieren. Was es aber nicht ausschließt, so verstehe ich dich, und das kannst du ja vielleicht noch mal ein bisschen erläutern, weil da setzt ja der Gesetzesentwurf an, dass dennoch niemand gezwungen oder verpflichtet sein soll, sich diese App herunterzuladen und zu nutzen.
Genau, das ist auch ein beliebtes Missverständnis, dass wenn man davon spricht, ein Begleitgesetz für die Corona-Tracing-App entwerfen zu wollen, man Gesetz mit Pflicht oder Zwang gleichsetzt. Ich glaube, es ist andersrum. Ich glaube, dass durch das, was wir vorgeschlagen haben in unserem Paragraph, ich glaube, es ist 2 in dem Entwurf, der mit Freiwilligkeit betitelt ist, dass wir darüber gerade überhaupt so etwas, deswegen sage ich auch bewusst, so etwas wie Freiwilligkeit noch bewahren können. Denn das, was die Freiwilligkeit ja tatsächlich auch in Gefahr bringt bei der Corona-Tracing-App, ist ja das Risiko, dass Arbeitgeber, Gewerbetreibende, soziale Einrichtungen, kulturelle Einrichtungen an die Nutzung der App in irgendeiner Weise Vor- oder Nachteile knüpfen. Man kommt nicht rein, man kommt vergünstigt rein. Ich weiß nicht, was den Leuten einfallen wird, um diese App irgendwie zum Anlass zu nehmen, um irgendwas daran zu knüpfen. Dass wir ins Gesetz reinschreiben, genau das wollen wir ausschließen und damit erreichen überhaupt erst, dass so etwas wie Freiwilligkeit bewahrt bleibt. Natürlich bleibt es nach wie vor eine App, die wir uns nur installieren, weil wir eine Pandemie haben. Aber zumindest im Einzelfall ist es dann nicht so, dass wir damit rechnen müssen, dass die Menschen irgendwie veranlasst werden, genötigt, getrieben und durch sozialen Druck dazu gebracht werden, sich die App doch zu installieren.
Nee, das ist der Paragraph 3. Das ist die Installation und Nutzung der App geschehen freiwillig und dann die Installation oder die Nutzung dürfen weder unmittelbar noch mittelbar durch Zwang, Gewalt oder das in Aussicht stellen sonstiger Nach- oder Vorteile herbeigeführt oder fortgeführt werden. Ich nenne dir mal ein Beispiel, ist was dagegen einzuwenden, dass man ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim nur dann betreten kann, wenn man die App hat?
Dagegen ist nichts einzuwenden. Nur muss man sich dann ehrlich machen und sagen, dann reden wir nicht mehr von Freiwilligkeit. Dann ist die Nutzung der App eine Bedingung geworden. Und dann würde ich sagen, kommt der zweite, das politische Ziel dieses Entwurfs auch von uns ins Spiel. Wir wollten im Grunde auch den Verantwortlichen ein bisschen den Spiegel vorhalten und sagen, wenn ihr das ernst meint mit der Freiwilligkeit, dann würde man das so regeln. Denn das meint ihr, wenn ihr freiwillig sagt. Wenn man aber dann doch mittelbar irgendwelche Vorteile daran knüpft, dann sollte man sich ehrlich machen und schlicht sagen, wir regeln den Zutritt zu gewissen Bereichen als bedingungsabhängig von der Nutzung der App, und dann sind wir auch nicht mehr bei der Freiwilligkeit. Nur diese Form von Rechtfertigungsdruck, den wollten wir auch auslösen mit dem Entwurf.
Das jetzt erstmal zu der Freiwilligkeit in Paragraph 3 und zu dem sozusagen Denkanstoß im politischen Raum oder dem Fingerzeig, den ihr da geben wollt. Kurz mal zu dem, es gibt ja in dem Paragraphen 1 wird beschrieben, was denn eigentlich der Zweck des Gesetzes und der Zweck der App sein soll. Und da führt er dann aus, Absatz 2, Erkennen von Menschen, die ein relevantes Risiko bergen, und Maßnahmen sollen ergriffen werden, als Ziel Weiterverbreitung des Virus zu begrenzen, und damit soll eine überlassene Behandlungskapazität des Gesundheitssystems verhindert werden. Und zur Begründung führst du dass ihr das so doch ausführlich auch hier beschrieben habt, führst du in dem Netzpolitikbeitrag wieder aus. Es sei zentral, diese Vorgaben zu machen, weil in der Vergangenheit sehr schnell und sehr allgemein auf den Schutz des Lebens verwiesen wurde. Dient die App nicht dem Schutz des Lebens?
Das ist eine wundervolles Thema. Welche staatliche Maßnahme dient nicht letztendlich dem Schutz des Lebens? Also am Ende ist das Leben die Grundbedingung dafür, dass wir einen Staat haben und eine Gesellschaft. Das ist einfach ein derart abstraktes Ziel, dass man damit alles und nichts rechtfertigen kann. Das ist ja auch in der juristischen Debatte rauf und runter diskutiert worden. Deswegen bin ich ganz froh, dass relativ schnell jedenfalls die Verwaltungsgerichte sich da sehr viel konkreter verhalten haben und eben gesagt haben, naja, der Schutz des Lebens ist es irgendwo auch, aber wir müssen das konkreter machen und sich eben an so etwas wie Belastungskapazitäten, Auslastung der Intensivbetten orientiert haben, um überhaupt irgendeine Form von Messbarkeit herzustellen. Denn ansonsten wird im Umkehrschluss halt mit Schutz des Lebens, also gibt es ja auch Romane und dystopische Fantasien drüber, dass wir im Grunde in einem Staat leben, der uns die Pizza verbietet und uns zum Joggen gehen zwingt, weil ansonsten wir früher sterben und das sei das höchste Ziel, das Leben zu erhalten. Und das sind eben Entwicklungen, die man natürlich nicht im Blick hat. Deswegen sollte man da sehr viel konkreter werden.
Du schreibst, wenn man nur allgemein auf den Schutz des Lebens verweise, werde jede Verhältnismäßigkeitsprüfung unmöglich. Wieso kann man die Verhältnismäßigkeit nicht prüfen, wenn man sich am Schutz des Lebens orientiert?
Weil sie sich dann oft erschöpft in der schlichten Feststellung, dass das menschliche Leben ein immenses Schutzgut ist und dass nur unter allergrößten Umständen der Staat überhaupt das Sterben in Kauf nehmen darf und damit im Grunde Maßnahmen rechtfertigbar werden, die wir in der freiheitlichen Gesellschaft als höchst problematisch ansehen würden.
Ich habe noch etwas gefunden, was ich spannend finde in den hinteren Paragraphen eures Vorschlags. Da taucht dann auf einmal auf ein Recht auf Test und Vorgehen im Falle eines Positivtests. Da geht es ja nicht mehr um die Freiwilligkeit, sondern um was anderes. Was hat euch denn da bewegt, das auch in diesen Gesetzesvorschlag hereinzuschreiben?
Das ist ganz spannend, weil auf den Paragraphen sind sehr viele angesprungen. Ich glaube, er ist zunächst einmal ein ganz klein bisschen missverstanden worden, weil wir natürlich nicht sagen wollten, nur im Falle einer Benachrichtigung über so einen riskanten Kontakt durch diese Tracing-App wird ein Recht auf Test von uns verlangt. Wir würden uns natürlich wünschen, dass das Ausmaß der Tests und der Zugang zu Tests generell viel einfacher wird und viel, viel verbreiteter wird. Wir hatten aber zumindest eine gewisse anekdotische Evidenz aus dem, was wir uns in unserem Umfeld recherchieren konnten, dass es tatsächlich nach wie vor sehr schwierig ist, sich tatsächlich testen zu lassen und dass wir das Szenario im Blick hatten, dass nach der Benachrichtigung der App die Gesundheitsämter dann immer noch wieder Ochs vorm Scheunentor stehen und man dann mit seiner positiven oder seiner Warnmeldung da aufschlägt und die sagen, ja, haben Sie denn Symptome? Und dann sagt man, nein, habe ich nicht. Ja, haben Sie irgendwie, fühlen Sie sich krank? Nein, fühle mich auch nicht. Ja, dann gehen Sie nach Hause. Und dass die App eigentlich nur ihren Zweck erfüllen kann, wenn sie in einem ganz groß angelegten und zugänglichen Testsystem funktioniert. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, in diesem Entwurf das Recht auf Test aufzunehmen, ohne damit sagen zu wollen, dass wir davon ausgehen, dass nur dann Menschen ein Recht auf Test haben. Aber es ist eben ein Corona-Tracing-App-Gesetz und kein Corona-Pandemie-Bewältigungsgesetz. In ein letzteres würde man wohl den Zugang zu Tests reinschreiben. Wir haben uns auf die App konzentriert.
Wenn ich daran anknüpfen darf, das hat ja auch noch eine andere Dimension, weil die Antwort könnte ja nicht nur lauten, geh nach Hause, sie könnte ja auch lauten, geh mal vorsorglich in die Quarantäne für 14 Tage, nämlich ungetestet. Das ist ja auch etwas, was es durchaus häufiger mal gibt. Und da ist natürlich der Test dann die bessere Variante, weil der kann ja auch negativ ausfallen. Nicht? Insofern.
Das ist richtig. Wir haben deswegen ja auch an jeder Weichenstellung reingeschrieben, dass es alles, was mit der App zu tun hat, weiter freiwillig bleibt. Das heißt, selbst wenn ich die Benachrichtigung in der App bekomme, bin ich nicht verpflichtet, mich testen zu lassen. Selbst wenn ich einen Test bekomme und diesen Freischaltcode, um mich in dem App-System als infiziert zu markieren, selbst das muss ich nicht tun. Und überall an jeder entscheidenden Weichenstellung zu sagen, die ganze App basiert auf der Freiwilligkeit, die bisher im politischen Diskurs auch so vertreten wurde.
Nach dem Paragraphen 10 habt ihr dann noch einen Paragraphen 11, da hatte ich etwas Mühe, ihn zu verstehen. Da geht es um alternative Apps und da geht es um die Vorschrift, dass Maßnahmen des Betreibers, das ist dann da wohl das RKI, die verhindern, dass alternative Anwendungen durch Dritte erstellt werden können, unzulässig sein. Was meint ihr denn damit?
Also wir haben soweit, der ist jetzt ja auch schon 1,5 Wochen alt, wir haben, so wie wir das verstanden haben, darf an diesen zentralen Server, den es ja auch witzigerweise beim dezentralen Modell immer noch gibt, der aber nur sehr viel weniger speichert, an diesen dezentralen Server dürfen nur von dem Betreiber authentifizierte Clients, also freigegebene Apps, nämlich die offizielle RKI Corona Warn-App, melden. Das heißt, selbst wenn das RKI den Source Code, wie wir es ja auch in dem Entwurf verlangen, veröffentlicht und irgendwer sich aus dem Source Code eine zweite Android-Version kompilieren würde und die zum Beispiel in freie App-Stores wie den F-Droid Store einstellen würde, dann kann man sich die App zwar installieren, aber diese App würde im Falle der Erkennung einer riskanten Begegnung nicht in der Lage sein, an die staatlich betriebene zentrale Infrastruktur eine Warnung auszugeben, sodass alle anderen, die an dem System teilnehmen, auch gewarnt werden. Und um das zu verhindern, haben wir uns gesagt, wir wollen es gar nicht technisch regeln, wir wollen nur sicher gehen, dass auch solche Apps einen Zugang bekommen und deswegen auch in diesen Paragraphen, den du gerade zitiert hast, so ein Autorisierungsverfahren mit aufgenommen und das dann versucht, auf eine Rechtsverordnung abzuschieben, was sicherlich nicht immer der beste Stil ist, aber was für die Zwecke des Gesetzesentwurfs erstmal für uns ausreichend erschien.
Was habt ihr denn für eine Resonanz bekommen auf den Entwurf?
Also die juristische Fachwelt, dazu gehört also zumindest so Jura, Twitter, waren sehr konstruktiv, kritisch, aber natürlich aber auch einfach sehr konstruktives Feedback. Wir haben sehr viele Rückmeldungen per Direct Messages, per E-Mails, kommentierte Entwürfe von allen möglichen Leuten bekommen, die sich da in die Diskussion eingeklinkt haben und auch direkt auf Twitter natürlich. Aber das Ziel war natürlich, die Reaktion bei den Fraktionen auszulösen. Und deswegen haben wir den Entwurf dann auch direkt am Tag der Fertigstellung noch an die jeweiligen Fraktionen im Bundestag außer der AfD geschickt und eben unsere Ansprechpartner, die wir dann über diverse Kanäle haben, auch angesprochen. Und das Feedback war, ja, es war ein bisschen vorhersehbar. Es ist ja nun kein Geheimnis, dass an dem Entwurf auch Menschen mit einem gewissen politischen Spektrum beteiligt waren, sodass wir zu denen vielleicht leichter Zugang hatten. Aber die SPD war auch sehr offen, hat sich auf Twitter sowie auch im E-Mail-Verkehr jedenfalls sehr konstruktiv offen für die Debatte gezeigt. Ich glaube, die einzige Fraktion, die sich nicht jedenfalls irgendwie dazu geäußert hat, uns direkt gegenüber jedenfalls, ist die der CDU, die wiederum sich dann, soweit ich das im Deutschlandfunk gehört habe, durch Doro Bär wohl so geäußert hat, dass man nicht verstehe, warum man überhaupt ein Gesetz braucht. Man habe doch die Datenschutzgrundverordnung, die doch das höchste denkbare Datenschutzniveau sicherstellt. Deswegen ist doch damit alles geklärt, was ich eine juristisch interessante These finde angesichts all der Datenschutzanpassungsgesetze, die wir uns in Deutschland noch gegönnt haben, aber andere Debatte.
Nochmal zu dem Netzpolitik-Beitrag, da schreibst du den schönen Satz, die beste Corona-Tracing-App ist keine Corona-Tracing-App. Wie meinst du denn das?
Ja, das ist, finde ich, in der Debatte einfach ganz wichtig, dass wir uns da klar machen, egal welche App, egal welches System, dezentral, zentral, egal wie datensparsam, das ist und bleibt im Kern ein Werkzeug zur Kontrolle von menschlichen Begegnungen. Das ist im Grunde etwas, was vor 4 Monaten niemand ernsthaft debattiert hätte als einführbar, als vertretbar, als juristisch argumentierbar. Und auf einmal sitzen wir hier und reden gar nicht mehr über das Ob. Einige tun das immer noch, so muss man auch. Aber wir reden hier über mit einer Selbstverständlichkeit darüber, dass so eine App kommen wird, die also im Grunde immenses Risiko mit sich birgt, wenn sie falsch gebraucht wird. Und dass man deswegen, glaube ich, sich immer klar machen muss, diese App ist eine Ausnahmesituation, sie ist eine einmalige Reaktion auf eine besondere Ausnahmesituation und auch nur in diesem Kontext überhaupt diskutierbar. Und der Idealfall ist, wir brauchen sie nicht. Entweder, weil sie sich nicht als erforderlich erweist, wir kommen ohne sie aus, wir schaffen das mit den normalen, manuellen, gesundheitsämtlichen Methoden, oder weil wir schlicht sagen, die Pandemie ist so weit handelbar, dass wir mit anderen Maßnahmen komplett ohne so ein Contact Tracing auskommen.
Seitdem es die Diskussion um diese Contact Tracing Apps gibt, wird ja immer betont, dass dort also Anonymität oder zumindest Pseudonymität gewährleistet sein soll. Und dann wird auch immer betont, der Zusammenhang zu der, also zu der händischen Kontaktnachverfolgung durch Mitarbeiter der Gesundheitsämter. Und jetzt kommen auf einmal im Laufe dieser Woche lauter neue Corona-Verordnungen der Bundesländer, wo man sich jetzt dann Regelungen einführt, dass man in Gaststätten und in Fitnessstudios und bei Veranstaltungen Listen führen soll mit Namen und mit Telefonnummern und mit E-Mail-Adressen. Wie ist das in diesem Kontext zu beurteilen?
Ja, die Idee ist natürlich, dass wir uns das wohl sparen könnten. Denn diese Pflicht zum Notieren von Kontaktdaten ist ja im Grunde nur für den Fall gedacht, dass sollte sich irgendwer infizieren und sagen, ich war jetzt irgendwie essen in Restaurant XY, dass man sagen kann, innerhalb der letzten 2 Wochen, wann waren sie da und welche Menschen waren auch da, und dass die Info kann man dann von dem Betreiber holen, dass man sich all das spart, weil eben diese App das einem abnimmt. So, das alles steht natürlich im Kontext, dass man sich auch fragt, ist denn überhaupt dieses Buchführen über die einzelnen Menschen, die essen gehen, ist die denn überhaupt ein Mittel, das wir genauso verhältnismäßig oder erforderlich sehen?
Es ist zumindest ein bisschen kurios, dass zum Teil dieselben, die sehr stark bei den Apps auf dem Trichter sind, dass man doch dort also auf größtmögliche Anonymität achten muss, dann mit den Listen auf einmal relativ wenig Probleme haben.
Ja, das kann man, glaube ich, ein ganz klein bisschen nachvollziehen, weil natürlich das Gefühl der Bedrohlichkeit einer manuell geführten Papierliste in einem Schnellimbiss von der, ich sag mal, gesamtgesellschaftlichen strukturellen Bedrohungslage etwas anderes ist als ein staatlich geführter zentraler Server, der Kontakte von allen deutschen Bundesbürgerinnen und Bürgern erfasst. Das ändert natürlich nichts daran, dass die Maßnahmen, die da im Kleinen passieren, genauso datenschutzrechtlich gerechtfertigt und verhältnismäßig sein müssen.
Naja, wir werden ja mal sehen, wie das alles funktioniert, ob manuell oder ob App gestützt mit dem mit der Kontaktnachverfolgung. Denn mir ist kein einziger Staat der Welt bislang bekannt, wo es tatsächlich ein solches System gibt, wie es für Deutschland geplant ist. Also eines, das jedenfalls keins, das übergreifend über Android und Apple funktioniert. Oder ist dir da irgendein Land bekannt, das schon so etwas hat, was hier jetzt eingeführt werden soll? Nicht, ne?
Das geht ja auch gar nicht, weil es rein technisch, zumindest bei Apple, ja das Eingreifen von Apple selbst bräuchte. Und bis Apple sich entschieden hat, mitzumachen, noch ist ja auch da nichts offiziell veröffentlicht, ist jedenfalls iOS so ein Showstopper. Von daher wüsste ich auch nicht von irgendeinem Staat, wo das in der technischen Breite auf Apple-Geräten möglich wäre. Das wäre mir unerklärlich, weil es technisch schlicht ausgeschlossen ist, aktuell noch immer.
Na prima, dann schauen wir mal, wie sich das alles weiterentwickelt und vielleicht, naja, ob es im Juni sein wird oder vielleicht auch dann doch eher erst im Juli oder August, haben wir ja mal irgendwann die Gelegenheit, uns dann darüber zu unterhalten, wie denn das jetzt in der Praxis tatsächlich funktioniert, wenn die App da ist, ob man jetzt tatsächlich den Weg gegangen ist, den ihr hier vorgeschlagen habt mit dem Gesetzesvorschlag und ob sich das tatsächlich alles als ja auch verfassungsrechtlich geeignet und erforderlich und vernünftig erweist. Wir sind leider am Ende unserer Zeit, lieber Malte. Deswegen vielen Dank dir für dieses spannende Gespräch und
sehr gern.
Und Grüße in den hohen Norden.
die Grüße werde ich ausrichten hier.
Prima, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann, schönen Abend dir. Ja.